Hi Leute, was geht? Mein Name ist Laura.
Und ich bin Hannah.
Und wir sind der Was geht Podcast. Und heute geht's bei uns um exotische Haustiere. Trigger Warning. Alle Timestamps und Triggerwarnungen findet ihr in der Infobox. Hi.
Hi.
Hannah, unser erster Podcast. Wie findest du das?
Laura. Ich find's schön. Ich freue mich, dass wir jetzt so weit gekommen sind.
Ja, ist schon krass, ne? Aber es ist ein krasses Gefühl für mich.
Ja.
Heute geht's um exotische Haustiere. Wir haben uns dabei ein bisschen vorbereitet. Und ja, wenn du möchtest, können wir direkt ein bisschen in ein Thema einsteigen. Und zwar habe ich mir gedacht, für den Anfang könnte ich dir ein paar Fragen zu deiner Meinung stellen.
Ja, gerne.
Ja, und zwar, Hannah, was ist denn das Haustier, über das du dich am meisten freust, wenn du bei jemandem reinkommst?
Katzen.
Katzen?
Katzen, die keine super langen Haare haben, weil dann hast du die halt überall. Aber wenn das einfach so freundliche Katzen sind, die ein bisschen gekrault werden wollen, dann freue ich mich immer sehr.
Ja, das ist doch cool. Ja, okay. Ja, ich freue mich natürlich am meisten über Hunde. Mhm. Sollte man jetzt hier irgendwie Geschlabber oder Gekratze oder so hören, dann sind das meine Hunde, die hier im Nebenzimmer ein bisschen kratzen und schlabbern. Aber ja, da müssen wir auch mal klarkommen und das wird, denke ich mal, auch kein Problem sein. Ja, Hannah, des Weiteren, ich habe so ein paar faktische Fragen für dich überlegt. Und zwar, in Deutschland gilt es natürlich für alles immer Gesetze und auch für die Haltung von exotischen Tieren. Da wollte ich dich fragen, was du glaubst, was hier erlaubt ist und was du glaubst, was hier nicht erlaubt ist.
An Tieren jetzt so generell privat zu halten. Naja, also ich denke so, es gibt bestimmt bei jeder Gattung, sag ich jetzt mal, zum Beispiel Schildkröten, gewisse Schildkröten, die man halten darf und gewisse, die man nicht halten darf, weil die so artengeschützt sind und so weiter. Wahrscheinlich dann halt auch Tiere, die so groß sind, dass sie besondere Bedürfnisse haben.
Ja, also auf das Bedürfnis des Tieres scheißt irgendwie jeder. Also ja. Es ist irgendwie echt scheißegal, was das Tier braucht, weil in Deutschland darfst du ein Tier nur nicht halten, wenn das entweder vom Aussterben bedroht ist oder ein gefährliches Tier ist. Also ein gefährliches Tier ist per Definition ein Tier, das aufgrund seiner Körperkräfte, körperlichen Merkmale, Verhaltensweisen oder Gifte Menschen oder andere Tiere erheblich verletzen oder töten kann. Ich finde, das ist wieder voll schwierig, weil das kann man ja wieder auf alles auslegen. Also es gibt Leute, die haben Puma genehmigt bekommen in Deutschland. Es gibt aber auch Leute, die haben eine bestimmte Chinchilla-Art nicht genehmigt bekommen, aufgrund des gefährlichen Tieres. Und das ist schon crazy.
Beißen Chinchillas heftig zu? Ich meine, das sind doch nur so kleine Nagetiere, ne?
Ich habe keine Ahnung, was Chinchillas machen.
Ja, ich kenne eine Person, die tatsächlich sogar einen Chinchilla hat, die kennst du auch.
Okay.
Fällt mir gerade so ein, von damals aus der Schule.
Wir piepen das, sag mal den Namen.
Hatte einen Chinchilla.
Ah ja, stimmt.
War der einmal bei der zu Hause, weißt du noch, und die hatten eh so viele Tiere.
Ja, die hatte auch diesen Papagei, der mal gebissen hat. Dieser graue Papagei.
Ja, also ich
der
weiß
hat gebissen. Aber der war auch auf meiner Hand und das fand ich so cool, dass es mir scheißegal war, dass er gebissen hat.
Okay, krass.
Ja, es ist sogar so, also diese Definition, die ich dir gerade vorgelesen habe, die ist vom Hamburgischen Gefahrtiergesetz. Und das ist eins der Bundesländer, die halt so ein Gesetz haben. Das haben wir bei weitem nicht alle. Und deswegen leben super viele solcher Tiere in Nordrhein-Westfalen, also bei uns, weil wir haben so ein Gesetz nicht. Ja, und deswegen können die Leute hier abgehen. Komischerweise ist aber Nordrhein-Westfalen dafür ein Bundesland, was zum Beispiel bestimmte Hunde als Kampfhunde einstuft, meine Meinung dafür. Ja. Ist differenziert, beziehungsweise ich finde, das ist absoluter Schwachsinn.
Also ich finde es ja eh immer krass, was einfach so im Föderalismus geregelt ist, was ist Ländersache und was nicht, ist manchmal meiner Meinung nach absolut irgendwie nicht nachvollziehbar, weil das sind halt auch einfach Dinge, die man einfach für ein Land regeln kann. Was macht das für einen Unterschied? So,
ja,
also verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ich glaube, das stellt einfach das Land oft vor mehr Probleme, als wenn es eine einheitliche Regelung gäbe. Aber.
Nee, hast du auf jeden Fall recht. Also, es gibt ja auch super viele unterschiedliche Gesetze in den Ländern und das ist ja auch, also dieses Hamburgische Gefahrtiergesetz, das ist halt 4 Paragraphen lang. Also das kann man sich irgendwie sparen.
Ja.
Das könnte man auch einfach in irgendein Bundesgesetz packen, denke ich jetzt mal. Und das würde wahrscheinlich jetzt nicht so einen krassen Unterschied machen. Und dadurch, dass man ja auch das Tierschutzgesetz bundesweit hat, könnte man es vielleicht sogar damit verbinden. Denn ich finde, ein Tier, was einen Menschen so verletzen kann, das sollte unter Umständen vielleicht auch dadurch geschützt sein, dass es einfach in einem offensichtlich so artungerechten, ja, Raum gehalten wird, weißt du?
Mhm.
Ja.
Ich hatte halt noch was gefunden über das Bundesamt für Naturschutz, BfN, und das ist halt die Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und dazu zählt halt auch, dass die Biodiversitätenkonvention, und das ist halt eine Übereinkunft über die biologische Vielfalt, die halt vereinbar ist so mit dem Tierwohl. Und das ist anscheinend so ein Abkommen halt auch darüber, welche Tiere in welchem Land so gehalten werden dürfen. Und das ist wohl eine Konvention, die Stand März 2019 196 Vertragspartner hat und wurde von 168 Staaten sowie der Europäischen Union unterzeichnet.
Voll die Powerpoint-Präsentation.
Ja.
Oh man.
Das ist das, was ich dazu noch gefunden hatte.
Auf jeden Fall geil, dass wir da jetzt so rechtlich gesehen im Bilde sind. Ich hatte noch ein bisschen geguckt, was denn tatsächlich so hier abgeht. Und da habe ich eine ziemlich lange Liste gefunden von prowildlife.de. Und die zeigen quasi das Angebot von exotischen Tieren auf. Und da hatte ich auch noch eine Quizfrage für dich. Da habe ich dir auch am Anfang schon mal so ein bisschen im Vorfeld schon gesagt, so, ey, was denkst du da? Und da mach dir mal Gedanken. Und zwar im Umfeld der Raubtiere, was denkst du denn, ist das exotische Tier, was am allermeisten in Deutschland angeboten wurde? Und zwar gucke ich jetzt nochmal genau, wie viele es genau waren. Das sind jetzt ja natürlich auch alle nicht alphabetisch sortiert. Deswegen kannst du ja schon mal deine Schätzung abgeben.
Also ich denke mal, es ist jetzt nicht so ein super offensichtliches Raubtier, als an das man jetzt als erstes denkt. Vielleicht ist es ja halt irgendeine Fischart, die besonders, also vielleicht irgendwie Piranhas oder sowas, ich weiß es nicht.
Also es ist ein Raubsäugetier.
Ein Raubsäugetier,
okay. Und es sind 412 Stück, die davon hier angeboten wurden.
Was heißt denn angeboten?
Das heißt quasi, dass diese 412 Viecher hier so, wie sie sind, zum Verkauf sozusagen standen.
Vielleicht Füchse?
Nee, das sind keine Füchse. Wie oft willst du raten?
Nee, sag einfach, ich weiß nicht.
Es ist das Stinktier. Ich fand es ziemlich cool,
dass das Stinktier ist. Denkt sich so, ich hole mir jetzt ein Stinktier.
Vor allem, also ich habe Hannah halt im Vorfeld gesagt, das ist so, als ob man sich ein Tier holt, von dem man von Anfang an weiß, dass es immer kotzen wird oder so. Ne? Du weißt halt, dass dieses Tier, wenn es sich von dir angegriffen fühlt, sich umdreht und dich halt einnebelt mit so einem Ekelgestankzeug.
Ja, also das liefert halt ganz schön viele Probleme, halt einfach auf natürliche Art.
Ja, safe. Ich verstehe das nicht, was manche Leute sich denken. Also es gibt hier super viele Tiere, die da anscheinend super häufig vertreten sind. Zum Beispiel gibt es, das ist dann halt kein Raubtier, aber 809 Weißbüschelaffen gab es hier. Also das sind einfach Affen. Und das Krasse ist, es gibt hier halt eine ganze Rubrik mit Primaten. Und das ist halt hier das ganze Grüne, was du siehst. Das sind halt alles verschiedene Tiere, verschiedene Affenarten. Mhm. Und die sind alle hier angebunden worden. Das sind halt krass viele. Also für euch, die ihr euch das gerne mal angucken könnt, wir haben das in die Show Notes gepackt von ProvideLife, diese PDF-Datei. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Da sind sehr viele Tiere dabei, von denen man nicht denkt, dass die hier absolut irgendwas zu suchen haben. Unter anderem natürlich auch Löwen, Pumas etc. pp. Ja. Aber auch die gemeine Wüstenrennmaus ist dabei.
Ich glaube, was halt auch einfach so ein Punkt dabei ist, ist, dass viele Arten, wenn sie halt ein Wildfang sind, auf jeden Fall verboten sind. Aber wenn sie halt in so einer Aufzucht sind, dann ist es halt rechtlich ja viel unkomplizierter, sowas quasi zu verkaufen oder zu handeln.
Ja,
wie du eben schon angesprochen hast, die Weißbüscheläffchen
hast du die auch?
Unterliegen nämlich dem Schutz des Washingtoner Artenschutzabkommens.
Ah, okay.
Und das ist eine internationale Konvention, die halt auch für nachhaltigen und internationalen Handel mit solchen Tieren halt Richtlinien aufgestellt hat. Und dabei ist es halt auch wieder problematisch, wenn irgendjemand sich halt unter gewissen Voraussetzungen, die halt diesem Artenschutz irgendwie entgegenkommen, sich ein Tier halt auf legalem Weg zu Hause hält, aber dann halt eine Zucht beginnt und dann anfängt, die Tiere alleine weiter zu vertreiben innerhalb von Deutschland, sage ich jetzt mal, dann ist es halt rechtlicher auf jeden Fall schwieriger, da belangt zu werden, so wie ich das jetzt verstanden habe, aus den Recherchen zu dem Thema.
Ja, safe. Also die einzigen Tiere, die ich gefunden habe, die tatsächlich verboten sind, hier zu züchten, die nicht dem Artenschutz unterliegen, sind, also was ganz Deutschland betrifft, halt Pitbull und American Staffordshire Terrier, also halt Hunde, die als Kampfhunde eingestuft sind. Und es gibt sogar eine Sonderregelung für Leute, die das züchten wollen, das Tier. Die dürfen das eher halten, als Leute, die es halt als Haustier halten wollen. Weil das macht natürlich Sinn für einen Artenschutz oder für einen Artenerhalt. Ja, aber das ist schon manchmal komisch, wenn du dir quasi einen Löwen kaufen kannst, damit du den züchten kannst. Du darfst aber keinen Pitbull.
Das ist halt schon irgendwie keine Verhältnismäßigkeit, so, ne?
Ja, safe. Ich sehe uns Leute schreiben, das ist nicht wahr.
Wahrscheinlich.
Ja, safe.
Also aber vielleicht muss man auch nochmal sagen, dass man hier bei uns nicht so die absoluten Experten zu den jeweiligen Themen findet, die wir besprechen. Ja. Sondern wir lesen uns halt immer ein bisschen ein. Aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass wir jetzt hier eine Gewährleistung geben.
Ja, safe. Ne? Für Unterhaltungsgründe, genau. Genauso wie im Disclaimer schon gesagt. Okay, ja, jetzt wo wir hier mit den ganzen Sachen durch sind, können wir mal zum Gossip kommen. Und zwar wollen wir hier natürlich auch die Gusto sämtlicher Millennials bedienen und wollen noch über Leute quatschen, die solche Tiere halten. Und da haben wir uns beschäftigt mit PetTube und mit einer sehr bekannten Serie. Aber Hannah, bevor wir damit starten, hast du Bock, noch ein paar Rubriken reinzuhauen?
Klar, hauen wir die Rubriken rein.
Okay, ja, dann willst du mal starten mit deiner Rubrik?
Okay, dann folgt nun zum ersten Mal unsere Rubrik, die jetzt ein bisschen auf jeden Fall außerhalb von unserem Hauptthema stattfindet. Und zwar hat Laura mir vor einer Woche ungefähr eine Sprachnachricht gemacht, in der sie mir ihren Traum erzählt hat. Und wir werden den Traum jetzt mal deuten, was man daraus so lesen kann aus den Tiefen von Laura.
Ja, mal sehen, so wie gut ihr mich dann kennen werdet.
Okay. Laura hat geträumt, dass ihr Bruder mit einem Raumschiff unterwegs ist, was aber so eine Art Urlaubsreise quasi war. Und das Raumschiff sollte zurückkehren also auf die Erde.
Es war irgendwie ganz normal, dass man halt so mit dem Raumschiff in den Urlaub fliegt. Also es war irgendwie ja ein bisschen ein komischer Traum.
Traumdeutung funktioniert häufig so, dass man sich einfach bestimmte Symbole aus dem Traum betrachtet und anhand dessen dann an diesen Einzeldeutungen der Symbole so ein Gesamtbild versucht zu erzeugen. Das Symbol der Rückkehr von einer Reise, fangen wir damit an, steht häufig für den Abschluss einer bestimmten Lebensphase oder auch kann das Wiederkommen die Suche nach etwas sein, dass man nochmal zurückkehrt, um nach etwas zu suchen. Also das Raumschiff konnte leider nicht zurückkehren problemlos auf die Erde, weil es eine Art Barriere gab zwischen Raumschiff und Erde, die undefinierbar war. Man konnte nicht genau sagen, was es ist.
Also es hat sich quasi dargestellt wie so ein schwarzes Feld und es konnte irgendwie keiner sagen, ob das irgendwie gefährlich ist oder einfach nur ein Schatten oder irgendeine Kreatur oder so.
Ja, solche Barrieren in Träumen, die sich nicht überwinden lassen, sind häufig Grenzen, die der Träumende zum eigenen Schutz aufbaut.
Oh.
Und wenn die Grenzen versucht werden zu überwinden, kann das dafür stehen, dass Ziele aktiv verfolgt werden und Ehrgeiz entwickelt wird.
Das ist der Podcast, Leute, es geht um den Podcast.
Als Laura in ihrem Traum festgestellt hat, dass ihr Bruder in dem Raumschiff nicht zurück zur Erde kehren kann, hat sie beschlossen, sie muss etwas unternehmen. Sie muss ihren Bruder retten. Also hat sie angefangen, ein Team zusammenzustellen aus Leuten, die ihr dabei helfen können. Die Rettung als Symbol kann dafür stehen, dass Dankbarkeit dem Betroffenen, der gerettet wird, gegenübergebracht wird. Also vielleicht empfindet Laura ja Dankbarkeit. Auf jeden Fall steht es auch für Anerkennung und Belohnung für ein bestimmtes Verhalten im Leben. Könnte auch in finanzieller Hinsicht sein.
Aha. Also mein Bruder hat keinen Job. Spaß.
Aber auch auf jeden Fall die soziale Verpflichtung, die der Träumende der Person gegenüber hat, die gerettet wird. Und die soziale Verpflichtung, die der Träumende nachgehen muss. Kann aber auch für Sehnsucht nach mehr sozialen Kontakt stehen. Die Rettung fand nicht irgendwo statt, sondern in einer Stadt, und zwar London. London steht in Träumen.
Echt? Ja, jetzt wirklich?
Ja.
Oh man.
London ist die Hauptstadt von England, eine Metropole, und steht daher in Träumen sinnbildlich für sozialen und geistigen Austausch.
Wow.
Da in London selber, in der Situation, in der sich Laura befunden hat, nicht alles so in Ordnung war, das sage ich danach noch, kann diese große Stadt aber auch für Sorgen und innere Unruhen stehen. Hingegen ein guter Zustand würde für Erfolg und schlechter Zustand für negative Entwicklungen stehen. Unbewusst zeichnet der Träumende seine Umwelt ab, zum Beispiel halt in dieser bestimmten Stadt, und sein soziales Umfeld. Das heißt, wenn London quasi ein unruhiger oder geselliger Ort ist oder sowas, zeichnet der Träumende damit halt quasi so sein Umfeld ab. Es steht aber auch für die Kerngemeinschaft aus beruflichem und privatem des Träumenden. Und wenn der Träumende in dieser Stadt Angst hat, zeugt das von nervösen Zuständen.
Oh.
So. In London waren viele Fabelwesen.
Ja, kann man so sagen.
Diese Fabelwesen in Kombination mit London stehen häufig für große seelische Inhalte, die der Träumende so bewusst nicht wahrnehmen kann, aber die vorhanden sind und versuchen so ins Bewusstsein zu gelangen mit irgendeiner undefinierbaren Mischform von Tieren, Arten, die man sich so vorstellt in seinen Träumen. Und diese Fabelwesen verkörpern für den Träumenden bestimmte Botschaften. Das können auch Hinweise auf bestimmte Eigenschaften sein. Das kommt dann auf das Tier an oder auf das Fabelwesen.
Das Ding ist halt, bei mir waren das halt einfach super lange Menschen. Die waren einfach ganz lang.
So.
Die waren halt so, die hatten so schlaksige Arme, so ein bisschen wie Slenderman. Aber die waren halt auch alle unterschiedlich. Das war halt nur der, für die Aufzugssache verantwortlich ist.
Ja,
das
der kommt noch.
Okay.
Der kommt noch. Okay, so. Es waren Experten vorhanden, die wussten, wie man mit diesen Tieren umgeht, auch wenn das für ein bisschen Panik gesorgt hat. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Thema. Das Team wollte dann versuchen, zur Tat zu schreiten, aber dann kam ein riesiger Mann.
Ja, der Schlags.
Der Schlags. Wenn man einen Riesen in seinem Traum hat, ist es häufig ein Zeichen für Männlichkeit.
Wow.
Und kann auch auf Triebe und sexuelle Bedürfnisse hinweisen.
Guter erster Podcast. Oh man.
So, das ist häufig möglich, wenn der Betroffene diese im Moment nicht gut kontrollieren kann.
Ich bin quasi das Tier in diesem Traum.
Vielleicht. Es kann aber auch darum gehen, dass Umgang mit Autoritäten ein Problem sind.
Definitiv.
Vor allem trifft das ein, wenn man vor diesen Riesen wegläuft. Das war hier der Fall.
Oh Mann!
So, die Truppe ist weggelaufen vor dem Riesen. Es kam dazu, dass die Truppe einen Fahrstuhl gefunden hat, den sie in sich schnell rein musste, um, ich weiß nicht mehr, in welchen Stock musstet ihr?
Wir wollten eigentlich nach oben in den 6.
Ihr wolltet eigentlich in den 6. Dann seid ihr eingestiegen und dann ist der Fahrstuhl aber ganz, ganz schnell nach unten gefahren. Ich glaube, in den 128. Stock.
Yes.
Also Minusstock.
Genau.
Der Fahrstuhl ging so schnell nach unten, dass die Insassen an der Decke des Fahrstuhls hangen.
Ja.
Und Fahrstuhlabstürze in Träumen bedeuten oft reale Ängste des Träumenden und weisen darauf hin, dass das Problem, das ein Träumender hat oder Ängste, die ein Träumender hat, oft nur mit Hilfe anderer Leute bewältigt werden können. Es kann aber auch darauf hinweisen, dass der Träumende seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt und sich oft die eigene Messlatte zu hoch legt.
Wow. That's deep.
Oh ja. Durch falschen Ehrgeiz wird der Träumende durch den Fahrstuhlabsturz auf den Boden der Tatsachen geholt. Der Fahrstuhl soll zeigen, dass es keinen Sinn macht, zu viel Energie in die falschen Dinge zu stecken.
Ja.
Und damit sind wir am Ende des Traums.
Wow, also es ist sehr privat dafür, dass das jetzt das erste Mal ist, dass wir etwas ins Internet stellen.
Lernt ihr Laura direkt von ihrer besten Seite kennen.
Ja, und auch von meiner absolut gesündesten. Oh Mann. Naja, geil. Auf jeden Fall hat echt Bock gemacht. Ich möchte bitte, dass es gespeichert wird, damit ich hier dann nochmal mit meinem Therapeuten drüber reden kann.
Wir leiten das direkt weiter.
Ja, bitte. Freut mich auf jeden Fall, dass es gut geklappt hat. Und hast du das gut rausgefunden oder war das ein Problem?
Als ich verstanden habe, dass man das jetzt halt am besten halt anhand dieser Symbole macht, war es halt leicht, weil ich hatte halt diese Sprachaufnahme und dann dachte ich so, okay, man kann halt gucken, was ein Riese bedeutet, man kann gucken, was ein Fahrstuhl bedeutet.
Das ist krass.
Und da gab es halt auch sehr viel zu. Ja, auf jeden Fall, es gab echt richtig viele Dinge, die man finden konnte.
Das klingt cool.
Aber hier an dieser Stelle natürlich auch keine Gewährleistung auf Wahrheit, ja, der Diagnose.
Darum soll es auch gar nicht gehen, einfach ein bisschen über uns quatschen, dass man vielleicht uns ein bisschen kennenlernt oder dass man vielleicht ein bisschen merkt, so mit wem hat man das da gerade zu tun? In welchem Podcast hört man sich vielleicht lieber nicht an? Ja, okay, ja, dann auch zum Gossip würde ich sagen. Ja, wir haben uns jetzt mit Leuten beschäftigt, die quasi ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie solche Tiere halten, über die wir gerade eben gesprochen haben. Ich habe mir ein paar Leute rausgesucht, zwei positive und ein negatives Beispiel. Wir wollen ja nicht uns so sehr an den Negativen aufhalten, obwohl die natürlich ein bisschen interessanter sind oft. Wer möchte anfangen? Wir haben uns Themen rausgesucht, die auf jeden Fall einige in unserer Generation beschäftigen. Und zwar einmal haben wir uns ein paar YouTuber rausgesucht und einmal die Doku Tiger King, die irgendwie so ein bisschen zu 2020 Netflix Staples gehört, so wie ich das gemerkt habe. Ich habe die nie gesehen, dafür Hannah, deswegen macht es glaube ich Sinn, dass wir uns jetzt über Sachen erzählen, die der andere nicht kennt, damit wir hier echte Reaktionen erhalten. Okay, womit willst du anfangen?
Fang du ruhig an.
Ja, ich würde sagen, wir packen uns erstmal ein geiles Positivbeispiel. Und zwar habe ich mich beschäftigt mit Dean Schneider. Viele von euch werden den wahrscheinlich kennen. Also der ist super bekannt und hat super viele Follower auf Instagram. Die aktuelle Zahl werde ich jetzt gleich mal kurz nachreichen. Ja, der gute Mann ist aus irgendeinem Grund, den ich nicht wusste und bis heute nicht rausgefunden habe, hat er irgendwie ziemlich viel Kohle. der hat sich aber irgendwann gedacht, so, ja, ich habe keinen Bock mehr, hier irgendwie mit reichen Pinkeln rumzuchillen. Ich setze mich ab nach Afrika und mache ein Wildtierreservat. Und der hat ein Wildtierreservat, das ist 800 Hektar groß. Da gibt es super viele Tiere, der hat auch ein paar hundert Tiere. Und unter anderem, und das ist wahrscheinlich das, was ihn am bekanntesten macht, ist der Typ selbst Teil seiner Löwenherde. Also der ist halt krass anerkannt von seinen eigenen Löwen. Und das ist ziemlich cool, da gibt es ziemlich coole Bilder.
Da hat Integration funktioniert.
Safe. Ja, das ist echt krass. Also der, du siehst ihn dann da rumliegen mit seinen Löwen und dann schmiegt er sich so an mit dem Kopf und die machen das dann auch bei dem und dann brummen die und dann brummt er zurück und so. Richtig cool. Dann, also da gibt's auch ziemlich verstörende Bilder teilweise, weil da dann hängt er irgendwie mit seinen Löwen zusammen in so einer Antilope, die ist dann komplett aufgerissen und der, keine Ahnung, grapscht dann auch so ein bisschen dann rum und so. Und er versucht halt so ein bisschen damit die Schönheit solcher Tiere gegen die Angst, die viele Leute davor haben, aufzuwiegen. Also, dass man quasi das Interesse an denen wiederfindet und auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird, dass halt diese Tiere ständig da sind und sich aber sehr wenig Leute beschäftigen, dass sie da sind. Also, ja, die wenigsten Leute denken sehr häufig an die Löwen, die gerade in Afrika irgendwie sind oder Tiere, die in Afrika vom Aussterben bedroht sind. Und der sorgt sich halt oft um solche Tiere, nimmt Tiere auf, wenn irgendwie was ist. Also natürlich sind seine Löwen jetzt alle in einer Zeit ihres Lebens. Also sie sind alle junge Löwen, die keiner von uns erwachsen. Und die sind alle in einer Zeit ihres Lebens, in der jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, kein neuer Löwe dazukommen könnte. Er hat aber halt auch dafür 5 Löwen irgendwo vor gerettet. So ist das auch mit seinen ganzen anderen Tieren. Und ich finde es ziemlich beeindruckend, wie man das manchmal sieht. Der hat auch ein paar Geparden und so. Das ist irgendwie alles total surreal, das so zu erzählen. Ja, aber er kümmert sich krass. Die Tiere werden krass natürlich gehalten. Die haben auch super viel Platz und sind halt auch in ihrer Heimat in Afrika.
Ich habe eine Frage dazu.
Ja.
Was hältst du davon, wenn man das auf diese Weise macht? Oder beziehungsweise, was ist so genau der Unterschied dazwischen, wenn das Motiv von dem Mann halt ist, die Schönheit dieser Lebewesen zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen, auf diese Arten, wenn er selber dabei ist? Oder wenn man die halt einfach unter sich lässt und sie nur filmen würde? So in zum Beispiel halt so Situationen, wo die halt miteinander irgendwie schmusen oder sowas, dass man sieht, okay, das sind total familiäre Wesen oder sowas, wenn man halt darauf bei den Menschen anzielen möchte. Also, warum muss man so Teil des Rudels sein?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, da gibt's natürlich, das ist natürlich irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite musst du natürlich damit rechnen, dass Leute, die so jemanden als Vorbild sehen, und ich kann mir gut vorstellen, dass das super anziehend für Kinder ist und auch, ist halt total irgendwie familienfreundlicher Content, ne? Wenn du so, das ist ja eigentlich wie eine geilere Tierdoku, was er quasi macht und halt super on demand zu sehen. Also du kannst halt, ne, dein Kind sozusagen vor YouTube setzen, und ich gehe mal davon aus, dass das auch einige Leute machen. Ja, und es ist halt einfach zu sehen, wie der mit diesen Tigern und Löwen kuschelt. Also es ist natürlich irgendwie die Gefahr, dass diese Tiere in einem Urlaub denken, geil, das ist ein Löwe, wenn ich mich so und so verhalte, kann ich da hingehen, und das macht halt nichts. Und das ist halt einfach nicht der Fall, ne? Ja. Das ist natürlich eine Gefahr, die man sehen muss, aber eigentlich ist fast alles, was er macht, mit einem Disclaimer versehen, und dementsprechend muss man natürlich auch erstmal drauf hören, aber man muss auch erstmal so beschränkt sein, einfach zum Löwen zu gehen. auf der anderen Seite finde ich aber, mir selber hat das mega viel beigebracht, weil ich gucke halt super gern Tierdokus, weil ich es mega entspannt finde. Aber sowas sieht man halt eigentlich in einer Tierdoku nicht, dass jemand so nah an so einem Tier ist. Und ich finde, das hat mir nochmal krass die Proportionen gezeigt, weil wenn dir einer sagt, das und das Tier ist so und so hoch, dann denke ich, ja, das ist halt dann so und so hoch. Aber wenn du siehst, dass so ein Löwenkopf einfach so groß ist wie ein menschlicher Torso, das ist irgendwie noch was anderes. Das macht irgendwie was anderes mit der, ja, mit der Art und Weise. Und wenn du siehst, dass ein Mensch mehr oder weniger verletzungsfrei mit diesen Tieren zusammen leben kann, das gibt dem irgendwie schon eine andere Qualität. Also zumindest so, wenn man sich das anguckt, das macht schon irgendwie so ein Awe-Erlebnis, weißt du? Das ist so wie, wenn man diese ungewöhnlichen Tierfreundschaften sich anguckt. Das ist irgendwie schon
cool. Ja, ist ja auch eine ungewöhnliche Tierfreundschaft.
Eigentlich schon,
wenn man es so sieht. Ich denke immer so, dadurch, dass diese Tiere ja eigentlich ist es absolut unnatürlich, dass sie halt mit diesen Menschen so interagieren, wie sie es machen. Deswegen finde ich halt selber sehr schwer zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber wenn halt die Tiere halt einfach so dadurch nicht zu Schaden kommen und man da halt irgendwie sehr wertvollen Content quasi dadurch produziert, für die Welt, Leute interessiert das und sowas, ist halt auch so die Frage, ob das dann halt nicht irgendwie auch in Ordnung ist, wenn man das so durchzieht, wie er das macht und halt wirklich Wert auf das Tierwohl legt und sowas.
Also bin ich mir sicher, dass er das tut. Was ich auch finde, ist ein interessanter Faktor. Nicht nur er ist so ein Teil von dieser Herde, sondern auch sein Kamerabegleiter. Ja, und das ist ja, ne? Natürlich halt ein Fact, das ist einem nicht immer so vor Augen. Genauso wie diese Bilder, wo irgendwie einer auf einer Tragfläche balanciert und das ist dann von der Spitze der Tragfläche fotografiert. Ne? Man merkt es auf den zweiten Blick so, dass dieser Fotograf einfach viel badasser ist als der andere Typ. Mhm. Aber in dem Moment, man sieht halt auch manchmal den Fotografen wie das, aber das ist halt relativ selten. Aber ich finde, dabei sieht man auch, irgendwie ist es nötig, dass die so ein enges Verhältnis haben. Weil dieser Fotograf kriegt deswegen halt Aufnahmen von diesen Tieren, die halt wirklich einzigartig sind. Weil der kann halt, ohne dass er krass zoomen muss, was ja auch die Qualität verschlechtert von der Aufnahme, so einen Löwen beim Lebendfutteressen filmen zum Beispiel. Ja. Auch wenn man das vielleicht nicht sehen will, kann der auch hingehen und zum Beispiel mit seiner Hand mal durchs Fell fahren. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher für einen Menschen zu begreifen, wie sich dieses Fell unter Umständen anfühlt oder wie die Struktur von so einem Fell von einem Löwen ist, wenn man sieht, wie da eine menschliche Hand durchfährt. Weil das ist ein Konstrukt, da arbeitet man jeden Tag mit. Man sieht das jeden Tag. Ich glaube, man kann sich das sehr viel einfacher vorstellen. Dadurch.
Was für Futter oder wie kriegen die da eigentlich Futter?
Also es wird auf jeden Fall immer erst gezeigt, wenn es da liegt. Und es gibt eine Löwin, die geht da immer zuerst ran. Also das ist in dem Rödel...
In dem Rudel?
In dem Rödel? Oh yeah. quasi so, dass diese Löwin hat quasi das Futterrecht. Also die kann quasi dieses Tier als erstes anfassen. Ich habe aber noch nicht gesehen, dass sie das dafür vorher fangen muss. Ich weiß nicht, ob die Tiere tot sind, wenn die denen das geben. Die sind auf jeden Fall dann noch warm. Und das sieht man wohl auch daran, weil der sitzt dann halt daneben und fummelt auch da drin rum. Und dann sieht man halt auch auf jeden Fall, dass das Blut von dem Tier noch nicht geronnen ist. Man sieht, dass die da ihre Klauen auch reinstecken, um sich zu wärmen in dem Tier und so. Ja, es sieht ganz...
Ist es da nicht warm?
Aus. Ist es genug? Ja, doch, scheiße schon. Das denke ich auch. Ich
kühlen die sich ja auch ab.
Ich weiß nicht. Ja, das ist kein Sinn. Das kann sein. Nee, aber... das, ich finde es auch, es gibt da ganz surreale Bilder auch, wie der, wie man halt sieht, wie der mit diesem Tier bondet, zum Beispiel, indem der dann dieser Löwin, die halt zuerst da dran kam, die ist natürlich auch am blutigsten, weil die halt das Tier, ja wahrscheinlich schon, wenn es noch lebt, auf jeden Fall zumindest tötet, weil die ist halt dann voller Blut und Blut spritzt ja nur, wenn jemand noch lebt, ne? Also wenn es Herz schlägt, klar. Logischerweise. Family-friendly Content übrigens. Mhm. Und die ist halt immer voller Blut und dann sieht man ihn dann, wie er das Blut mit seinen Fingern so auskennt, weil er das ja obviously nicht ablecken kann. Und das würden die Löwen halt so beieinander machen. Und ich finde, es ist irgendwie, es hat irgendwie einen lehrreichen Wert, wenn man sieht, wie er das macht. Weil nur dadurch weiß man ja, oder nur deswegen, weil er das macht, erklärt er ja auch, die anderen Löwen würden das jetzt ablecken. Und das ist ein Rudelverhalten, was sie zeigen. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Er transportiert also einfach quasi so dieses Löwenverhalten auf den Menschen, so
genau.
Wie ein Mensch das halt in dem Sinne machen würde. Ja. Und dann versteht man, was da vor sich geht bei den Tieren.
Okay. Er duckt sich auch quasi so, zum Beispiel wenn die trinken, duckt er sich so, bis er quasi mit der Zunge es berühren könnte, trinkt aber halt nicht draus. Ne? Mhm. Also er macht es quasi mit auf Menschenart. Ja, das wäre mein erstes Positivbeispiel für jemanden, der sich krass dafür einsetzt. Er macht zum Beispiel auch auf aussterbende Tierarten aufmerksam und was man tun kann, wo man hinspenden kann, etc. Ja, ist ein ziemlich cooler Dude. Shoutout an Dean Schneider, der uns übrigens versteht, weil er Schweizer ist.
Ja, nice. Schweizer, vielleicht hört er ja diesen Podcast.
Wahrscheinlich nicht. Aber kann schon sein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob er uns tatsächlich krass gut versteht. Ich habe nur einmal gehört, dass er überhaupt Deutsch redet. Das war halt dann halt dieses komische Schweizerdeutsch. Also, keine Ahnung, das klingt cool, aber man versteht es auch. Aber es ist halt ein bisschen... komisch, sage ich mal. So klingt das irgendwie. Die machen alles mit K, waren die sowieso ein CHK.
Ja, und wenn es ein CH ist, dann...
Dann will ich in dieser Welt nicht leben.
Ja.
Kleiner Joke. Wir lieben natürlich alle Menschen. Klar. Alle deutschsprachigen Räume. Alle sind bei uns willkommen.
Mhm.
Ja.
Nicht nur deutschsprachige Räume.
Auch alle Räume. Wenn du uns verstehst, dann darfst du den Podcast hören. Auch wenn du nur im Unterricht Deutsch hast. Viel Spaß beim Lernen. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ja. Auf jeden Fall.
Okay.
Okay.
Ja, Hanna, du hast auch jemanden mit Großkatzen dir angeguckt.
Mit Großkatzen?
Großkatzen. Ja, also
deine... alten Großkatzen. Ja, viele werden es vielleicht gesehen haben. Die Serie Tiger King hatte ja durch Corona-Lockdown-Zeiten auf jeden Fall den Boom, mit dem niemand gerechnet hätte. Und ich kann's teilweise nachvollziehen, weil es halt auch einfach eine unfassbare Soap-Opera geworden ist zwischen den ganzen Akteuren, wo man sich denkt, das muss sich doch irgendein Drehbuchautor ausgedacht haben, das kann doch nicht alles so passiert sein, so. Wie sind diese Leute drauf? Einfach diese Konstellation zwischen den Charakteren, die da... Diese Leute wurden ja über mehrere Jahre von einem Kamerateam begleitet. Und was einfach so da zwischenmenschlich passiert ist. Also man hätte es nicht so besser schreiben können, sag ich jetzt mal. So, da hat die Realität echt Eindruck hinterlassen, sag ich jetzt mal. Und ich denke mal, das war halt so der Hauptgrund, weshalb viele Leute sich dieses Spektakel angeschaut haben. Es gab sehr viele... Carol Baskin-Memes, die verhassteste Person aus dieser ganzen Serie. Neben diesen einen Vermuteten, der andere versuchter Mord, wollen wir aber ein bisschen über die Tierhaltung reden. Und ja, das war auch, ich sag mal, relativ skandalös.
Was da, echt?
Ja, was da halt vor sich ging. Und zwar hat man so danach so diesen Gesamteindruck, dass es so zwei... Also es gab mehr, aber es gab so diese zwei hauptkonkurrierenden Zoos, sage ich jetzt mal.
Also sind das auch richtige Zoos? Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so eine private Tierhaltung ist, sondern das ist schon so ein Tierparkmäßig,
oder? Ja, aber diese Zoos, also zumindest der Der Zoo von Tiger King.
Ja, was hast du gesagt, wie der heißt? Irgendwas, ein deutscher Name, den keiner aussprechen kann.
Ach so, nee, das war nur sein Nachname.
Ach so.
Ja, aber der heißt irgendwie... Exotic? J.W. Zoo? Ich weiß nicht mehr genau. Ich
bin mir nicht... Ach so, du willst wissen, wie der Zoo heißt. Ah, der ich dachte, Zoo. Du meinst den Typen.
Nein.
Ja, okay.
Der Typ. Also der Zoo von Joe Exotic hat halt auch die ganzen Jungtiere. Es gab irgendwann zu einem Zeitpunkt extrem viele Jungtiere, halt von Tigern, von Löwen und von Ligern. Also die Kombination aus Tiger und Löwe.
Ach, crazy, das kannte ich gar nicht.
Nein. Das sind halt einfach Riesenviecher, die aussehen wie Tiger, haben aber keine Streifen. Kannst du ja mal googeln.
Okay, also, ja, mach ich jetzt
das
auf jeden
sind
Fall.
Halt Riesenviecher, die so quasi die Power vom Tiger und vom Löwen kombiniert haben. Naja, auf jeden Fall ging es da auch sehr viel um die Aufzucht, um dann die halt weiter zu verkaufen. Auch sehr viele Zoos haben halt die Jungtiere gekauft, weil sie keine eigenen züchten konnten oder keine eigenen hatten oder sowas halt in Amerika. Aber ganz offensichtlich auch viele Privatleute, die halt einfach einen Tiger da abgekauft haben. Und er und mehrere andere Akteure in dieser Serie haben halt verstanden, dass man damit halt Geld machen kann und haben das halt absolut darauf ausgelegt, mit den Tigern, solange es geht, so viel Geld wie möglich so zu machen. Und es wurden in diesen zwei konkurrierenden Hauptzoos, sage ich jetzt mal, in dem von Tiger King, ging es halt sehr viel um diese Zucht und sowas, auch nebenher und natürlich auch um so Interaktion von Publikum mit den Wildkatzen, also mit diesen Großkatzen, mit Tigern, Löwen und so weiter, aber auch es gab auch diverse Affen, es gab auch Bären und noch andere Tiere, die eigentlich nicht dahin gehören. Und der Zoo von Carol Baskin war halt dieses Big Cat Rescue. Und da ging es halt eigentlich so darum, so Tiere zu retten, um denen da so quasi so einen guten Lebensabend so zu geben.
Ja,
so.
Also mehr Dienstschneidermäßig quasi. Ja.
Die sind auch niemals so zu denen ins Gehege gegangen, soweit ich mich erinnere. Die waren halt eigentlich immer so mehr mit Distanz auf jeden Fall. Und man sieht halt so diesen starken Kontrast so zu... Joe Exotic, der geht da halt direkt rein und schnappt sich die Babys. Das Ding ist ja auch, zum Beispiel, wenn jetzt Tigerbabys geboren werden, dann werden die halt direkt am ersten Tag sofort nach der Geburt halt quasi der Mutter weggenommen, damit die halt handzahm werden. Weil wenn du die halt direkt dann mit der Flasche aufziehst, kannst du halt noch bis, ich weiß nicht mehr genau, bis zu einer gewissen Anzahl von Monaten, die halt alt sind, die immer einfach auch so Leuten, Besuchern einfach auch so hinhalten, dass sie die streicheln, dass sie die nehmen und sowas, weil die da halt noch nicht so gefährlich sind. Und das haben die natürlich auch sehr gut ausgenutzt.
Ja,
es gab halt extra Tickets, mit denen du halt so Fotos mit den kleinen Tigerbabys machen kannst, mit denen du denen so schmusen konntest und sowas. Dazu haben sie auch interessante Aussagen, sag ich jetzt mal, gemacht, weil sie wurden dann halt auch gefragt, was das so soll.
Ja.
Also, ne? Und dazu haben sie dann halt gesagt, wo man so im Hintergrund so Familien sah, die sich so auf den Boden gelegt hatten, auf den Bauch, und die bekamen dann so vor sich so Tigerbabys gelegt, die dann da so rumtapsten und die dann so berühren konnten, die so ein bisschen kraulen konnten und sowas. Dann haben sie halt gefragt, warum sie das so machen oder warum sie die Tigerbabys nicht einfach bei den Eltern lassen und sowas. Und sie haben halt gesagt, dass man dadurch halt mehr Aufmerksamkeit bekommt, zum Beispiel von ganzen Familien, und kann dadurch halt besser vermitteln, dass der Regenwald geschützt werden muss. Allerdings kann ich mich jetzt konkret an keine Situation erinnern, wo halt wirklich darauf hingewiesen wurde, wo Leute irgendwie hinspenden können, was sie tun können, um da irgendwie den Regenwald zu schützen und damit diese Tiere auch in freier Wildbahn leben können und sowas. Es kam oft in dieser Serie auch einfach so das Argument vor, ja, es gibt ja keinen Lebensraum mehr. Den gibt's ja schon gar nicht mehr in der freien Wildbahn, deswegen müssen wir die hier halten. Und das widerspricht sich meiner Meinung nach so ein bisschen, wenn man eh schon sagt, man muss die halten, aber dann sagt, man hält sie oder vermarktet sie sozusagen, damit darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Lebensraum gerettet werden muss. Ja, aber das zu der Sache mit den Tigerbabys, auch interessant, es gab später einen Mitarbeiter, beziehungsweise ein Co-Chef, wenn man das so sagen kann, der das dann mitgeleitet hat. Und der hat auch erkannt, dass man vor allen Dingen in Las Vegas viel Geld mit den Tigerbabys machen kann. Hat dann teilweise Tigerbabys halt in seinen Koffer getan.
Uff, Alter.
Ist mit denen dann immer am Wochenende nach Las Vegas mit seiner Frau. Und hat dann so Busreisen oder also Bustrips quasi angeboten, wo dann halt Leute halt mit so einem Bus rumfahren konnten. Da drin waren dann die Tigerbabys und mit denen konnten die dann spielen. So.
Hä? Ja. Aber von wo bis nach Las Vegas?
Ach, wo lag denn jetzt dieser Zug? Keine Ahnung. Irgendwie ist er da immer gependelt. Das war ja
auch aber irgendwo... das war auch in den USA.
Ja, ja, das war auch in den
USA. Und er musste nicht fliegen. Also ist das quasi keine...
Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war das halt irgendwo im Süden. Auf jeden Fall auch. Ja, okay. Kein Plan, was jetzt so die Distanz da war. Aber auf jeden Fall hat dieser Mann halt da irgendwie auch so, keine Ahnung, so seinen zweiten Wohnsitz gehabt oder sowas. Dann ist mit seiner Frau immer hin und her gependelt und hat dann halt so erkannt, ja, wenn ich jetzt hier arbeite, dann kann ich mir die auch einstecken. Da auch noch ein bisschen Kohle am Wochenende machen.
Also ich möchte jetzt hier mal kurz sagen, der Was-geht-Podcast distanziert sich von der Vermarktung von Tigerbabys.
Oh ja,
Alter, also wirklich.
Das war auf jeden Fall sehr interessant. Derselbe Mann hat auch öfters mit seiner Frau gemeinsam in Las Vegas dann junge Damen auf Hotelzimmer gelockt mit der Versprechung, sie können mal also ein Tigerbaby streicheln, wenn sie wollen. Kommen Sie mit. Und so wurden dann da so wilde Partys in den Hotelzimmern gefeiert und dieses Paar war anscheinend ein Swingerpärchen. Ja. Die haben dann quasi die Frauen halt damit angelockt.
Ja,
okay. Mit den Tigerbabys.
Also und diese Babys waren dann auch da. Also bei diesen Swingerpartys waren dann diese Tigerbabys anwesend.
Ja.
Okay, schon mal was
ob von... Ob die dann zwischendrin wieder in die Koffer getan wurden, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das war auf jeden Fall sehr krass.
Also vielleicht sind da jetzt massenweise traumatisierte Tiger.
Auf jeden Fall.
Die nach Sexual Abuse von so einem Swingerpaar total die Therapie machen müssen.
Mhm. Ja.
Uff, ey.
Sie haben auch drüber gesprochen, wie das mit dem Futter ist für die Tiere.
Mhm.
Und da wurde dann halt so gezeigt, wie das halt bei Big Cat Rescue läuft. Oder beziehungsweise bei einem anderen Zoo mit dem Dog Anthill, der auch einer meiner Lieblingscharaktere war, fällt er halt einfach so. Auch so, als ob man ihn geschrieben hätte.
Echt?
Weißt du, Dog Anthill ist halt einfach so ein Typ, der auch irgendwie in der Nähe so ein Katzen... Tierpark oder alles. Der hatte eigentlich alles so. Mhm. Aber bei ihm war es halt irgendwie so, dass er auch irgendwie so ein Mann war, der sich so sein Harem da gebildet hat, der irgendwie 10 Ehefrauen hatte.
Der hat auch Ehefrauen gehalten in seinem Zoo.
Ja, es ist wirklich so. Was? Der hat die halt erstmal so angeworben, so wie ich das verstanden habe, erstmal so als Praktikanten.
Alter.
Und dann kamen die und dann dürften die da auch leben. Aber da hat so eine erzählt, wie das war, als man da ankam. Dann haben die erst in so Pferdeboxen gelebt. Die Frauen. Bis sie sich dann irgendwann so hochgearbeitet hatten. Oder hochgeschlafen, haben die auch gesagt. Bis sie irgendwann in ein Haus ziehen dürften. Und die haben halt einfach 12 Stunden am Tag gearbeitet. Immer. Hatten keinen Tag frei. Irgendwie für, ich glaube, $100 die Woche.
What the fuck? Ja,
aber das, also bei denen wurde dann halt auch ungefähr so gesagt, was sie halt für die Tiger quasi so bezahlen im Jahr, was so ein Tiger kostet allein an Essen.
Ja.
Und dann haben sie halt den Vergleich zu Tiger King, er war da ein bisschen sparsamer, hat da versucht so ein bisschen das anderweitig alles so ein bisschen zu regeln. Deswegen hatte der so Arrangements mit Leuten, die... Also irgendwie war es so geregelt, dass wenn Wild überfahren wird, dass denen auch geliefert wird. Was ja auch erstmal in Ordnung ist, weil es ist ja eh tot und die Tiger freuen sich so. Aber anscheinend gab es auch so eine Übereinkunft mit Walmart, dass abgelaufenes Fleisch von denen halt auch zu denen gebracht wird. Jetzt kann man dazu sagen, es gibt ja solches und solches. Wenn es jetzt einen Tag abgelaufen ist, dann ist das Fleisch nicht unbedingt schlecht deswegen. Und deswegen ist es auch vielleicht manchmal für Menschen nicht mehr unbedingt genießbar, aber für Tiere schon. Wie lange das abgelaufen war, wurde aber, glaube ich, nicht so genau gesagt. Es war einfach, aber auch einfach ein extrem interessantes Bild, als dann die ganzen Mitarbeiter dann halt so in diesen Laster gegangen sind, um das Fleisch da auszuladen. Und die Mitarbeiter, die auch hart geknechtet wurden in diesem Laden, dann so geguckt haben, auch das Fleisch, so, oh, das scheint ja doch gut zu sein. Und haben sich das dann selber mitgenommen in ihre Wohnwagen, weil sie anscheinend auch einfach Hunger hatten.
Ach du Scheiße.
Es war schon auf jeden Fall einfach nur sehr unterhaltsam, sag ich
mal. Weißt du, was ich mich an der Stelle frage?
Was denn?
Welcher Tierparkbesitzer, bei dem solche Umstände herrschen, holt sich ein Kamerateam rein und lässt die in alle diese Facetten von seinem Unternehmen gucken?
Weil er halt auch einfach extrem öffentlichkeitsabhängig ist.
Okay.
Das merkt man, weil er sitzt halt aktuell im Gefängnis.
Ja.
Und ganz oft so, wenn er in dieser Dokumentation zu Dingen befragt wurde oder sowas, ist halt seine Stimme, die darauf Antworten gibt, eine Stimme am Telefon aus dem Gefängnis. Er gibt halt die ganze Zeit noch Interviews aus dem Gefängnis raus.
Oh man, also der ist halt so ein aufmerksamkeitsgeiler Absolut. Typ oder was.
Er hat auch richtig viele Songs oh mein Gott. Musikvideos, die ich auch nur empfehlen kann. Das ist großartig. Auch über Carol Baskin. Alle haben ja vermutet, dass Carol Baskin ihren Mann getötet hat.
Ja.
Und dann hat er darüber auch einen Song gemacht.
Ja.
Und in dem Musikvideo ist einfach eine Frau, die ihr sehr ähnlich sieht. Und diese Frau verfüttert halt so Menschenteile, so in diesem Musikvideo ist so dargestellt, an so Tiger. Das heißt, die wollen so zeigen, dass die Frau halt ihren Mann umgebracht hat und an die Tiger verfüttert hat. Ja. Und das wird einfach so... Ist, ja, muss man gesehen haben. Es ist halt auf jeden Fall ziemlich krass. Ja, und wen es interessiert, nachdem Tiger King halt quasi so diese, also nachdem diese Serie so abgedreht wurde und er ins Gefängnis musste und sowas und die ganze Öffentlichkeit von allem mitbekommen hat, wurden halt auch ein großer Teil der Tiere natürlich versucht zu verlagern, so in andere Zoos und sowas. 39 der Tiger und 3 der Bären sind jetzt zum Beispiel im Colorado Animal Sanctuary gut untergebracht. Das ist halt schön. Auch ein großer Park, in dem auch die Tiere nicht angefasst werden, sondern einfach ihre, also große Territorien haben können und sowas.
Schön.
Und halt so quasi auch ihren schönen Lebensabend verbringen können, ohne jetzt nur zum Entertainment zu dienen. In dieser Serie wurde halt auch kurz ein Fall erwähnt, den ich auch ganz interessant fand, was jetzt auch wieder ein bisschen mehr mit Privatleuten zu tun hat, die die Nähe zu Tieren suchen. Und zwar gab es in Ohio 2011 einen Fall von einem Mann, der 48 Wildtiere, darunter Tiger, Löwen und Braunbären,
oh mein Gott,
freigelassen hat.
Einfach so?
Warum der die jetzt genau freigelassen hat, was da jetzt der Hintergrund war, ist mir gerade nicht klar, das wurde da jetzt so nicht erwähnt, aber sie wurden auf jeden Fall auf einmal freigelassen und da wurden dann natürlich Straßen gesperrt und sowas und Leute haben halt auf jeden Fall alle versucht, das so, die so gut wie möglich halt irgendwie wieder einzufangen oder sowas, aber dabei wurden halt einfach fast alle Wildtiere, die dabei halt so ausgebüxt sind, erschossen. So.
Ja.
Die lagen dann halt alle in so einem Bild auf so einem Hof zusammen, gekehrt sozusagen.
Oh mein Gott.
Lagen dann halt Bären, Tiger und sowas. Also war auf jeden Fall nicht so schön.
Ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, nach meinen Recherchen ist es nicht möglich, ein Tier, das domestiziert wurde und halt in einer Gefangenschaft im Sinne von Zoo oder häuslicher Gemeinschaft gelebt hat, ist es nicht möglich, dass die ausgewildert werden und dann der Wildnis wieder überleben würden. Weil die einfach die Erziehung, die es durch eine Wildkatzenmutter sozusagen brauchte, die nicht bekommen haben, haben die quasi nicht das nötige Wissen, um sich da quasi zu ernähren. Also, ja.
Ja, das hatte in dem Fall aber, glaube ich, auch einfach nichts mit Auswilderung zu tun. Das war, also so kam es halt rüber, weil das war halt einfach in der Stadt.
Oh mein.
Also jetzt nicht komplett in der Stadt, aber das waren halt, da lebten halt ganz normal noch andere Leute so, ne?
Alter.
Und der hat die jetzt nicht irgendwie in die Savanne gefahren oder so. Oder die Bären in den Wald. Er hat halt einfach, so wie das für mich so rüberkam, hat er halt irgendwann die Pforten geöffnet.
Oh no!
Ja, der Mann wurde dann halt ja auch verhaftet und so.
Ey, wirklich, dieses Thema am Anfang zeigt mir schon, wie behindert Menschen sind. Ey, das ist doch nicht normal. Man muss doch ein bisschen nachdenken.
Ja, also ich kann halt irgendwie nachvollziehen, dass so manche Leute halt einfach irgendwie so eine starke Zuneigung zu diesen Tieren haben, dass sie die halt einfach alle um sich versammeln wollen. Ne? Ich glaube, das ist irgendwie so, es fängt irgendwann so an, dass du einfach so eine Faszination dafür hast Und dann fängst du irgendwie mit einem an, dann, also dann holst du dir, weiß ich nicht, einen Luchs oder sowas und dann holst du dir irgendwann einen Tiger und dann holst du dir irgendwann fünf. Und vielleicht ist es dann halt auch einfach sowas wie, ja, die können dann irgendwann nicht aufhören. Und dann wird es irgendwann zu viel. Vielleicht ist das ja so vergleichbar wie mit so Messis. Also irgendwann verlieren sie die Kontrolle und dann lassen sie alle frei, weil sie nicht mehr können oder so. Möglicherweise.
Also ich habe auf jeden Fall auch, was das betrifft, gleich noch ein Beispiel, wenn wir noch über Pet-Tipp sprechen. Mhm. Ich persönlich habe ja zwei Hunde. Und als ich meinen ersten Hund hatte, habe ich danach immer noch weiter geguckt bei der Organisation, bei der ich ihn quasi mir geholt habe, bis ich halt meine Hündin bekommen habe dazu. Und danach habe ich halt nie wieder geguckt. Und das war irgendwie so, als ob ich jetzt gerade hier so eine Familie abschließe, weißt du, und dass die dann halt zusammen für mich halt ein vollkommenes Bild ergeben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Leute, und so ist das halt auch bei dem Mädel, was ich gleich ein bisschen bequatschen will, die Leute versuchen irgendwie so eine Leere in sich zu stopfen. So andere fressen und manche kaufen sich halt Tiere und wollen sich halt einfach nur irgendwie um Lebewesen kümmern oder so.
Oder nicht kümmern.
Ja, oder nicht kümmern. Aber ich weiß nicht, was besser oder schlechter ist. Aber Hauptsache, sie kriegen nicht so viele Kinder deswegen. Ja.
Also ich habe bei allen Recherchen oder sowas, auch vor allen Dingen bei Privatleuten, die sich halt irgendwie so gefährliche Wildtiere vor allen Dingen halten, immer so, es ist immer so was von Machtdemonstration und Geltungsbedürfnis immer so mitgeschwungen.
Weißt voll, du? Auch bei so, so komplett Kampfhunde halten.
Ja, also so komplett ausgeglichene Menschen, weiß ich nicht, ob die jetzt einen Tiger zu Hause brauchen. Also ich meine, es gibt ja in diesen, also die Motive bei
das war richtig, richtig geil.
Oh, sorry. Bei einem Privathaushalt sowas zu halten, sind die Motive ja anders, wie wenn du so eine Auffangstation irgendwie
gründest. Ja, auf oder jeden sowas, Fall.
Ne? Da hatte ich auch ein bisschen mir was angeschaut zu Leuten, die sich um Wolfshunde kümmern.
Ja.
Und zwar gibt's da auch Auffangstationen in Deutschland, denn viele Leute hegen ja auch eine Faszination für Wölfe. Und es gibt ja die Möglichkeit, Wölfe und Hunde zu kreuzen und dann sogenannte Wolfshunde zu bekommen. Das ist aber in Deutschland auch verboten. Und dennoch gibt es viele Leute, die Wolfshunde auch züchten, auch in Deutschland.
Ja.
Und die dann halt über eBay Kleinanzeigen weiterverkaufen. Alter, what the fuck? Ich habe das auch mal so interessehalber einfach mal per eBay Kleinanzeigen eingegeben.
Ja.
Und ja, für 1.800 kannst du einen Wolfshund kaufen.
Alter.
Das stand halt nur in der Anzeige, ja, nur an Leute abzugeben, die das ernst meinen und sowas. Aber sonst auch nicht viel mehr. Das war es dann eigentlich schon.
Ja.
Und das Ding mit Wolfshunden ist halt, dass je nachdem, wie viel durch die Genetik halt vom Wolf oder vom Hund rauskommt, ist nicht möglich, den Wolfshund im Haus zu halten.
Also quasi zu domestizieren.
Zu domestizieren, das ist auf jeden Fall nicht möglich, auch wenn du den als Welpen schon hattest und der eigentlich an dich gewöhnt sein müsste.
Ja.
Wölfe sind ja von Natur aus einfach scheu dem Menschen gegenüber. Und wenn er so behandelt wird wie ein Hund, dann bedeutet das einfach nur Stress.
Ja.
Und
sind Wölfe eigentlich Rudeltiere oder sind es Einzelgänger?
Wölfe sind auf jeden Fall Rudeltiere.
Ja, okay.
Und nee, ist ja in Ordnung. Daher gab es auch öfter Probleme mit Leuten, die sich dachten, okay, ich möchte so einen Wolfshund haben, weil der einfach mich an einen Wolf erinnert, so vom Aussehen her. Und wenn man dann versucht, den im Haus zu halten, können die einem auch einfach mal durch die Fensterscheiben springen.
Alter.
Und verletzen sich dann selbst und andere.
Schlimm.
Und man tut den Tieren auf jeden Fall keinen Gefallen damit. Und deswegen gibt's auch diese Auffangstationen, weil Leute, die das dann halt über eBay kaufen und nicht die Erfahrung haben und auf jeden Fall nicht dem Tier gerecht werden können, sind dann halt sehr schnell überfordert und versuchen dann, das wieder abzugeben. Und die Tiere haben dann in den Auffangstationen das Problem, dass sie halt nicht handzahm sind und trotzdem versuchen, die Halter dort das so gut wie möglich halt irgendwie hinzukriegen, dass sie mit denen umgehen können, weil es werden halt immer mehr Und Tierheime möchten die halt auch nicht aufnehmen,
ja, klar,
weil sie halt viel zu wild sind. Damit könnte kein Tierheim so umgehen.
Es ist ja auch nichts, was du adoptieren kannst. Also wenn du es nicht halten darfst, kannst du es ja auch nicht adoptieren.
Also auf jeden Fall keine Leute, die das halt wie einen Hund halten wollen. Das geht nicht. Ja. Du brauchst halt einen riesen Bereich, ein riesen Territorium. Einen
Auslaufbereich. Ja. Also du brauchst quasi,
genau.
Ja. Ich möchte mal kurz ganz kurz klar machen. Es geht hier nicht um Hunde, die als Wolfshundrasse als Haustier zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel irische Wolfshunde etc., sondern es geht uns um Hund-Wolf-Hybriden. Also das sind quasi Hunde und Wölfe, die ein Kind haben. Also quasi das Hunde-Wolf-Äquivalent zum Maulesel zum Beispiel. Das ist ein Pferd und ein
zum
Esel.
Zum Muli.
Was ist ein Muli?
Ich glaube, das ist das dann andersrum. Also Mutter, Pferd,
okay,
Esel, crazy. Vater. Ich bin mir nicht 100% sicher.
Es gibt auch Pferd und Zebra. Aber ich weiß nicht, wie das heißt.
Zert oder Febra?
es ist wohl, also es, ich weiß nicht, sind Wolfshunde im Sinne von Hund-Wolfs-Hybrid fähig, miteinander Nachkommen zu zeugen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Also ja, es gibt quasi eine eigene Art auch sogar.
Ja, es gibt halt Leute, die das züchten und die nehmen dann halt, weil du ja nicht ständig irgendwie einen Wolf zur Verfügung hast.
Ja, das stimmt.
Sag ich jetzt mal, können sich auch einfach Wolfshunde untereinander paaren und die haben dann, das werden dann auch Wolfshunde.
Ach, crazy. Ja, okay, ja, cool.
Weil der genetische Anteil halt zwar trotzdem halt variiert, normal,
ja,
aber es bleibt halt irgendwie trotzdem ein Wolfshund. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, da konnte man auch schön sehen, dass dort mehrere Wolfshunde zusammen aufgewachsen sind. Beispiel war da irgendwie ein Rudel von 5 Stück. Und 2 davon waren absolut handsam. Die kamen auch zur Besitzerin, haben sich streicheln lassen, haben sich kraulen lassen, wollten das auch. Und ein anderer, der komplett mit denen aufgewachsen ist und quasi auch zum Rudel gehörte, hat sich überhaupt nicht anfassen lassen.
Ja.
Und daran merkte man halt so diesen genetischen Einfluss des Wolfs. Er wollte das einfach nicht und es war absoluter Stress immer für diesen Wolfshund.
Ja. Hast du noch was zum Wolf oder zum Tiger King?
Nein, ich würde dann nochmal an die Pet-Tuber.
Alles klar. Ja, ich muss mich mit einem sehr... Also habe ich natürlich gerne gemacht für uns hier, ne? Aber ich habe mich mit einem sehr gruseligen Teil des Internets beschäftigt und zwar mit Haustier-YouTubern, sogenanntes Pet-Tube, mir mal angeguckt. Ja, und da habe ich natürlich zum einen Dean Schneider, der auch einen YouTube-Kanal hat. Verlinken euch auch die YouTube-Kanale und die Links zu den Sachen, die sich Hannah angeguckt hat, in den Shownotes. Ja, und ich habe mir leider ein negatives Beispiel natürlich auch rausgesucht, denn das Problem an vielen Pet-Tubern ist, also es gibt eigentlich von jedem Pet-Tuber ein Video, das heißt All My Animals oder diese so viele Haustiere habe ich und dann steht da 100 plus. Ja, exakt. Also es ist, ja, das Problem des Hortens ist krass allgegenwärtig. Also ich habe das Gefühl, es gibt da nicht so viele, die dann irgendwie 1000 Katzen haben oder plus 100 Hunde. Das sind mehr so Leute, die dann sich die Reptilien und Hasenkäfige unter die Decke stapeln, quasi. Also das sieht dann wirklich wie ein Zoogeschäft aus. Und ich frage mich, inwiefern du zu so einem Tier eine krasse Bindung aufbauen kannst. Sowieso schon ist es für mich irgendwie sehr abstrakt, zu einem Reptil so eine krasse Bindung aufzubauen. Ich weiß nicht, hattest du schon mal sowas in der Hand?
So Eidechsen oder so?
Ja.
Ich glaube, nein. Aber reizt mich auch nicht. Ich
ja.
bin dann, glaube ich, dann doch eher die Säugetierfraktion.
Ja, ja, ich verstehe das. Ich hatte mal eine Schlange auf den Schultern. Und ich hatte auch schon Badagam und so in der Hand. Alles gut, wir trinken hier auch mal Wasser. Wir sind auch Menschen, ja. ich glaube, das hört man von mir auch ein paar Mal.
Ah.
Also ich hatte sowas schon mal in der Hand und das ist auf jeden Fall interessant. Ich find's mega komisch, wenn dann diese Mini-Füßchen so um die Finger greifen, wenn die sich festhalten. Bei Schlangen obviously nicht, ja. Ich weiß, dass Schlangen keine Füße haben.
Ich mag das auch bei Vögeln nicht.
Ja, das ist komisch. Oder wenn, also ich finde das zum Beispiel süß, diese Bilder, wenn man irgendwie sieht, keine Ahnung, hübsche Frau steht im Feld, hat einen Finger so ausgestreckt und da sitzt ein Schmetterling drauf, ne? Hattest du schon mal einen Schmetterling auf den Fingern?
Ja, ist auch nicht schön.
Nee, also ich hatte mal einen Schmetterling auf der Finger, habe mich in der ersten Sekunde gefreut, dann habe ich das Gesicht gesehen und ich habe das weggeschüttelt, weil ich mich so erschrocken und geekelt habe.
Hast du schon mal eine Motte auf der Hand gehabt?
Ja,
das will doch auch niemand.
Nein, das will auch niemand. Wirklich, das will doch keiner. Und ich verstehe langsam, also man muss dazu sagen, das wird man vielleicht in diesem Podcast noch öfter merken, ich bin krass leicht influenzbar. Also ich bin so leicht zu beeinflussen.
Zum Beispiel von Englisch?
Ja, oh mein Gott, ich bin so krass in sowas. Ich guck gerne eine YouTuberin und eigentlich habe ich mir für eine bestimmte Sektion ihres Kanals das angeguckt. Sie macht aber auch Fitness. Dann habe ich mir ein Video angeguckt, in dem sie auch ein bisschen Fitness zeigt. Die macht halt so super chillige Vlogs und das mag ich einfach, weil das macht halt so einen coolen Vibe. Rachel Lost, wenn das einer mal gucken will. Und ich finde die einfach sehr sympathisch. Und dann hat sie gesagt, sie möchte gerne ein bisschen Gewicht verlieren und hat Bock auf mehr Cardio. Aber Leute, wir leben hier gerade in Zeiten von Corona. Keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass wir das erwähnen. Und deswegen kann sie nicht ins Fitnessstudio und hat sich einen Springseil gekauft. Rate mal, wer 3 Tage später einen Springseil hat.
Ach so, deswegen?
Ja, wirklich, deswegen habe ich einen Springseil. Das ist doch nicht normal. Ja, auf jeden Fall finde ich jetzt Schlangen cool. Ich habe mir jetzt deswegen mal Schlangen angeguckt und ich kann ja auch gleich mal ein paar Bilder zeigen von diesen Schlangen. Schlangen sind coole Tiere. Nur kannst du dir denken, was unter Umständen das Problem von einer Schlange ist? Und ja, da ist schon mit inbegriffen, dass so eine Schlange unter Umständen giftig ist, denn eine giftige Schlange darf man nach dem Gesetz in Hamburg zum Beispiel schon mal nicht halten. Aber es gibt eine Sache, die bei Schlangen besonders problematisch ist. Das ist logisch, wenn man es hört, aber man kommt nicht drauf. Kannst du es dir eventuell denken?
Können nicht gehen.
Das hängt damit zusammen. Quasi.
Die brauchen genug Platz, um zu schlängeln?
Quasi. Nein, darum geht's nicht. Und zwar, eine Schlange hat ja obviously keine Arme und Beine und keine Hände und Füße. Deswegen kann so eine Schlange dir quasi nur die Ziehharmonika machen, wenn sie dir zeigen will, dass sie das nicht will, was du gerade machst.
Ah.
Das ist aber auch ihr letztes Zeichen, bevor eine Schlange beißt. Und es ist wohl für einen Schlangenhalter muss es wohl normal sein, dass deine Schlange dich immer beißen wird, wenn die was nicht will und sie es dir anders gerade nicht zeigen kann. Also es ist wohl normal für jemanden, der Reptilien hat, dass die beißen. Und damit muss man halt klarkommen. Und das wäre für mich zum Beispiel sowas, weil Schlangenzähne sehen halt super scharf aus und super spitz. Ich wollte das nicht. Und wenn ich mir diese Videos angeguckt habe, dann sieht man das super oft, dass die dann kurze Trigger-Warning reinmachen, dass man gleich Blut sieht und dann zeigen die ihre Finger, wie das Blut da raustropft. Weil Schlangen wollen ja auch irgendwie, dass es schnell blutet, weil die ja das, was die da reintun wollen, soll ja ins Blut quasi. Ja. Also das ist schon verrückt, dass man sich da so klar sein muss. Aber wenn man da Liebhaber ist, glaube ich, ist das jetzt auch nicht so ein krasses Problem.
Ein Liebhaber.
Ja. Und ich habe mir dann angeguckt, wen ich da so finde und stieß relativ zeitnah auf eine YouTuberin, die heißt Taylor Nicole Dean. Sie hat mich geinfluenced. Ich finde, sie ist super sympathisch und eine coole Socke auf jeden Fall. Aber man kann sich drüber streiten, inwiefern die verantwortungsvoll mit ihren Tieren umgeht. Also sie hat insgesamt 114 Tiere besessen und davon sind höchstens 36 noch in ihrem Besitz und mindestens 27. Und wer sich jetzt fragt, woher ich das genau weiß, es gibt über diese Frau ein Dokument, das wir auch verlinken werden, in dem alle Tiere aufgelistet sind, die sie bis jetzt besessen hat. Und das waren 114. Und auf dieser Liste sind dann die jeweiligen Stati der Tiere drauf, in denen die sich gerade befinden. Und dann steht da entweder live, rehomed oder examinated oder so, also quasi das Fachwort auf Englisch für tot. Und das ist bezeichnend, oder? Also, die hatte 114 Tiere und jetzt hat sie noch 27, von denen man weiß, weil sie in dem letzten Video quasi vorkam, in dem sie alle ihre Tiere gezeigt hat, und 36, von denen man, also insgesamt 36, also quasi 9 Stück von 27 bis 36, bei denen man sich nicht sicher ist, was mit diesen Tieren gerade ist, weil sie nicht mehr zu sehen waren in den Videos. Ist das komisch? Krass. Ja, das ist echt komisch. Also,
was hatte sie für Tiere?
Sie hat sowohl kleine Säugetiere als auch halt, sie hat super viele Reptilien und Fische. Ne? Also die hat halt, mit den Säugetieren ist man relativ schnell durch. Die hat Igel. Damit hat sie auch angefangen mit ihrem Pet-Tube-Kanal.
Ich habe gehört, Igel sollen ziemlich heftig stinken.
Das kann sein, keine Ahnung.
Boah, wie es da riechen muss.
Ja, also...
Boah, das ist auch schon unangenehm, drüber nachzudenken.
Also ich habe Hannah eben schon erzählt, mit fast allen, bei fast allen Pet-Tubern, mit denen ich mich beschäftigt habe, die laufen irgendwie immer barfuß rum und da ist immer Teppichboden. Ich verstehe das nicht, vor allem...
So eine besondere Gattung Mensch.
Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Und die sind doch immer ganz dünn, die Leute. Also keine Klischees, no body shaming, alles okay, sei dünn, wenn du dünn sein willst. Ich wäre gern dünner, als ich bin. Aber aber ich... Finde ich so
wie
verrückt.
Wie wär's mit einem Reptil?
Moment, das war gut. Oh Mann. Ja, gerne. Nee, ich hätte auf jeden Fall Bock, auch das mal zu erleben, wie das ist, in so eine Wohnung reinzugehen. Denn es kommt mir tatsächlich vor, dass das ein ganz besonderer Verein ist, da die sowas halten. Mhm. Ich glaube, es kann super cool sein. Ich glaube, es könnte cool sein, wenn ich hier zwischen meinen ganzen Pflanzen irgendwas halte. Und also für jeden, der mich privat kennt, diese Leute haben mehr Tiere, als ich Pflanzen habe.
Und ich habe, das sind viele Pflanzen.
Ich habe viele Pflanzen, Leute. Bei mir ist ein kleiner Urban Jungle. Aber diese Leute, die haben halt ein urbanes Zoogelände. Das macht keinen Sinn. Nee, das ist schon krass. Und das Schlimmste finde ich halt, was denkst du? Also wenn du 100 plus Tiere hast, das ist bei ihr, sie hat für einen Pet-Tuber verhältnismäßig wenig Tiere. Das Problem ist, über sie gibt's krass viele Gerüchte, dass sie halt Tiere sterben lässt und die dann quasi still und heimlich ersetzt wie den Goldfisch von Klein Timmy, wenn die Eltern merken, okay, der ist jetzt hier langsam über so und so viele Jahre alt und der macht sie nicht mehr lange. Ne?
Mhm.
Ich finde, sie wird teilweise krass unfair behandelt, weil für diese Behauptungen gibt es eigentlich keine Beweise, außer irgend so ein anonymer Chat, wo jemand behauptet hat, er würde sie privat kennen. Aber bis jetzt hat sie auch jeden Tod eines Tieres oder jede, ja, alles Tier, was sie zurückgeben musste, immer publik gemacht. Und deswegen war sie eigentlich immer ziemlich ehrlich. Das Hauptproblem ist, und jetzt hier ein kleiner Trigger-Warning, es wird jetzt hier die nächsten Minuten ein bisschen über Drogenmissbrauch gehen. Taylor Nikodin war lange heroinabhängig und hatte trotzdem diese Tiere in ihrer Obhut. Sie hat stundenlange Videos und stundenlanges Material darüber, wo sie erzählt, wie ihre Drogenabhängigkeit war. Und da kann man viel sehen, dass, ja, das hat ihr Leben bestimmt. Ne? Ich weiß nicht, ob man in so einem Stadium sich um so viele Tiere verantwortungsvoll kümmern kann. Und mit ich weiß nicht, meine ich, ich bezweifle es. Also ganz stark sogar. Und ich möchte sagen, jeder, der das erste Mal Drogen nimmt, der ist das irgendwie selber schuld. Jeder, der abhängig ist, das ist darauf zu fußen, dass du das halt das erste Mal genommen hast. Aber wenn du dich dafür entscheidest, obwohl du so viel Verantwortung hast, mit so vielen Tieren, die alle nur deswegen überleben können, weil du das denen gerade möglich machst, das sind keine Katzen, die sagen, okay, wenn jetzt hier mein Besitzer stirbt, dann komme ich hier irgendwie raus. Das sind dann irgendwie Geckos, die 5 Zentimeter lang sind, mit einem Vorhängeschloss verschlossenen Käfig, in einer Wohnung, in einer Stadt, in der es für dich viel zu kalt zum Leben ist. Also es ist schon schwierig irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Weil man sieht ja anhand dessen, wie viele Tiere bei ihr waren und dann nicht mehr bei ihr waren, aus ja, welchen Gründen auch immer, dass sie halt einfach nicht die nötige Kontrolle hatte über die ganze Situation, um den Tieren halt irgendwie gerecht zu werden.
Ja, zumal, also es gibt eine Aufnahme von ihr, wo sie über sich selber sagt, dass sie ja zum anderen auch noch krass viele Krankheiten hat. Also die hat zum Beispiel hypersensible Stellen auf der Haut und sowas. Das heißt, dass sie manchmal krasse Schmerzen hat, ohne dass da was ist. Also diese Krankheit bereitet einfach bestimmte Stellen krasse Schmerzen. Und ich weiß nicht, ob ich beispielsweise mit krassen Schmerzen in meiner Schulter mich jeden Tag dazu bereit fühlen würde, 30 plus Tiere aus ihrem Käfig zu nehmen, da ein bisschen mit rumzuspielen, um die Bindung aufrechtzuerhalten und die dann noch zu füttern. Ich sage nicht, dass irgendjemand mit einer Krankheit oder auch Leute, die vielleicht tödlich krank sind, sich keine Tiere anschaffen sollten, weil das einfach auch viel, ja, Positives ins Leben bringt. Ich weiß nur nicht, ob, wenn man sich entscheidet, so viele Tiere zu haben, mit, die hat halt diverse Krankheiten, ich kann das jetzt hier gar nicht aufzählen und ist dann halt noch krass drogenabhängig gewesen eine Zeit lang, ob man das, ja, so halten sollte, quasi, mit so vielen Tieren. Sie hat auch mal gesagt, dass sie quasi so eine innere Leere hatte, so eine Art Depression. Und das hat sie halt zum Horter von diesen Tieren gemacht. Sie hat über sich selber gesagt, dass es eine Zeit gab, in der das Einzige, was sie glücklich gemacht hat, Tiere zu kaufen, um die sie sich kümmern kann. Nicht, dass sie sich um Tiere kümmert, weil dann wären wahrscheinlich 30 genug gewesen.
Es ging schon um das Kaufen.
Es ging schon um das Kaufen. Und das ist echt bedenklich, finde ich. Also, ja.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch genug Leute, die shopping-süchtig sind.
Safe, ja.
Und wo es halt auch nur darum geht, dass man sich was Neues kauft, ohne dass man das halt unbedingt benutzt oder anzieht oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich finde, sie hat auf jeden Fall, zumindest mein laienhaftes Auge, hat genug Ahnung in dem, was sie gesagt hat, gesehen, um sagen zu können, ja, die kann sich auf jeden Fall Reptilien halten. Sie hat auch zum Beispiel ein Axolotl, kennst du das?
Ja, das sind diese niedlichen, ne?
Ja, das sind die, also die sind auch Wassertiere. Aber die sind echt süß. Also, ne, googelt mal Axolotl, ist auf jeden Fall süß.
Ja. Und Axolotls, ist das so der Plural? Ich weiß nicht genau.
Ja, safe.
Axolotl. Die haben richtig krasse Skills, weil wenn die irgendwie einen Arm verlieren, wächst der nach.
Ja, das
alles,
ist krass.
Egal, was die verlieren, was kaputt geht, wächst nach.
Das haben aber viele Reptilien sogar. Und bei denen ist das halt auch so. Und das sind zum Beispiel krass sensible Tiere. Also die reagieren mega krass auf irgendwelche pH- und Temperaturschwankungen in ihrem Wasser. Die brauchen halt irgendwie übelst kaltes Wasser und so, ne? Und die hat halt ein relativ altes Axolotl, was sie halt auch sein ganzes Leben begleitet. Und ich finde, so ein Tier zeigt, dass sie irgendwie Skills hat. Und sie zeigt auch viele Tiere, die ganz offensichtlich super gesund sind. Nur es ranken sich halt irgendwie so viele Skandale um das Mädel, dass ich sie irgendwie nicht unerwähnt lassen konnte, weil auch gerade bei ihr diese Tierhorter-Vorwürfe so krass sind. Obwohl es halt andere YouTuber gibt, die dann da irgendwie stehen haben, 100 plus, 200 plus, 500 plus, was auf jeden Fall schon ein anderes Kaliber ist. In diese Kategorie würde ich übrigens auch einen anderen YouTuber stecken, obwohl er mein nächstes Positivbeispiel ist. Und zwar ist das Axel von Go Herping. Das ist unter anderem der Betreiber von einer Internetseite, die heißt emeraldscales.com. Wir hier in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, also herzlichen Glückwunsch an alle, die Deutsch im Unterricht hatten und deswegen uns jetzt zuhören. Ihr könnt unter Umständen von dem guten Jungen Tiere kaufen, denn er kauft Tiere an, Reptilien, um die dann weiter zu adoptieren, also zur Adoption weiter freizugeben, von Leuten, die auf irgendeine Art und Weise ihr Tier nicht mehr halten können. Und von ihm habe ich zum Beispiel gelernt, können wir von mir jetzt auch gerne ein kleines Quiz ausmachen. Hanna, was denkst du, wenn du dir ein Tier aussuchen wollen würdest, ein Reptil, sagen wir, du wärst hier so ein Reptilienfanatiker mit Teppichboden und Barfuß, du wolltest gerne ein Reptil, wo würdest du gucken?
In der Zoohandlung.
Und wenn dir ein Tier besonders gut gefällt, dass du unbedingt haben möchtest und du siehst, ja, kriege ich in der Zuhandlung nicht. Was hättest du ein Gefühl dabei, das im Internet zu bestellen?
Kommt aufs Tier an. Wenn es jetzt eins ist, was ich abholen muss,
ja,
bei einem Züchter oder so, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so ein schlechtes Gefühl. Wenn es geliefert wird, ist wieder eine andere Sache.
Genau das war mein Mindset, als ich mich damit beschäftigt habe. Aber jetzt denk mal darüber nach, wie das Tier zur Tierhandlung kommt.
Das ist ein Punkt.
Das ist ein Punkt und darüber habe ich nicht nachgedacht. Und das Tier wird halt sehr, sehr, sehr viel ungerechter für das Tier verpackt, wenn es zur Tierhandlung geliefert wird, als wenn es zu dir kommt.
Gibt's da keine Richtlinien, die so eine Tierhandlung, die ja ein offizieller Verein ist, einhalten muss?
Das Problem ist, Reptilien brauchen eine bestimmte Hitze, ne? Und bei denen ist oft dann der LKW selbst beheizt und die Tiere werden da drin einfach gesteckt, also so aufeinander gestapelt. Bei Tieren, die du aber halt quasi so, ich sag das jetzt mal, als ob es ein Gegenstand wäre, als Einzelstück bestellst, kriegst du die halt mit einem eigenen Hitzepack über Nachtlieferung mit einer speziellen Spedition. Der Alex, der macht auch so Unboxing-Videos mit den Tieren. Das ist ein bisschen surreal, aber es ist irgendwie cool, das zu sehen. Und diese Tiere sind da super oft danach natürlich so ein bisschen gestresst, das ist ja auch vollkommen klar. Die haben halt in der Box eine Nacht lang übernachtet. Aber das ist mega interessant und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es den Tieren tatsächlich gerecht wird. Also der hat mittlerweile irgendwie 500 Tiere oder so von A nach B geschippt und zugeschippt bekommen. Von Leuten, die halt dann so eine Anweisung behalten mit so einem Paket, was denen von denen geschickt wird. Also der kriegt quasi von diesem Alex das Paket, wo der das Tier drin einpacken soll. Und der macht das dann nach dieser Anleitung, ne? Also eigentlich super safe. Und von diesen 500 Tieren sind 5, also 1%, wenn ich jetzt nicht ganz wohl bin, quasi tot angekommen.
Uff.
Aber das ist ja eigentlich eine gute Quote, wenn es 5 sind von 500.
Ja, ich hätte jetzt auf jeden Fall mit mehr gerechnet.
Ja, safe. Also ich auch, auf jeden Fall. Und ich dachte
vor
auch
allen Dingen, wenn es halt so, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was alles so dazu zählt, aber wenn es halt irgendwie schon so, ja, so Kleinstreptilien sind oder sowas.
Ja.
Sind Skorpione auch? Nee, Skorpione sind eine eigene Art, ne?
Skorpione sind, glaube ich, Spinnen.
Ja?
Spinntiere, oder?
Ich weiß nicht.
Wir können das googeln. Wir wollen jetzt hier keine Fehlinformationen extra spreaden.
Weil irgendwie bei so kleinen Tieren wie Skorpion oder sowas, da denke ich halt immer direkt an diese eingeschweißten Boxen, weißt du? Ja. Man sieht das ja manchmal, also habe ich zumindest auch so ein bisschen gesehen bei der Recherche, so Messen, wo sowas halt gehandelt wird und sowas, dass die dann halt einfach da so auf so einem Tisch halt auch so rumliegen, also so gestapelt werden. Und das einfach nur so kleine, eingeschweißte Boxen sind, wo die da die ganze Zeit dagegen dutschen und sowas und ja, den puren Stress ihres Lebens so aushalten müssen.
Mhm.
Und ich dachte halt, wenn sowas halt so bei einer Auslieferung halt auch so ist, dann wird da auf jeden Fall ein großer Teil von das nicht ja, mitmachen. So.
Das ist aber anscheinend. Also Skorpione sind Arachnide, also Spinntiere. Mhm. Was ich wohl jetzt gerade interessant fand, war, wenn man sind Skorpione bei Ecosia eingibt,
ja,
dann ist das Erste, was da kommt, sind Skorpione treue Haustiere.
Ich treu.
Ja, also ich verstehe jetzt nicht so richtig, was damit gemeint ist, aber scheinbar wollen das ja einige Leute wissen, die dann wahrscheinlich daran interessiert sind, einen Skorpion zu halten.
Es ist ja auch einfach so, das, was du eben schon meintest, ich kann mir einfach nicht vorstellen, so eine Bindung zu einem Skorpion zu haben.
Nein!
Zu einer Katze.
Du kannst es halt auch gar nicht so... Das ist ein ganz... Das ist total dumm, weil so ein Hund oder eine Katze, die haben ja auch Fell. Das ist ja auch nicht das Gleiche wie bei einem selber. Außer natürlich ist es Dezember und die kurze Hosenzeit ist jetzt gerade nicht da. Aber du hast ja kein Fell. Du hast ja Haut. Aber ich finde, das Befremdlichste an einem Reptil ist halt, dass die Haut so anders ist als unsere. Obwohl, beim Hund ist das ja noch mehr anders, weil die haben ja Haare anstatt.
Ja, aber ich glaube auch, was so ein Ding ist, dass man einfach von einem Hund oder von einer Katze durch Körpersprache und durch das Gesicht und sowas einfach auch viel mehr Feedback so bekommt. Und als zu einer, also zum Beispiel ein Skorpion, ja, der kann ja sein Gesicht nicht verziehen.
Stimmt, ja.
Ne? Dass man dann halt auch einfach so deswegen halt vielleicht das nicht so lesen kann, was der Skorpion empfindet, ja, oder so ist. Wenn mich eine Katze so anguckt, als ob sie mich gleich anfaucht, dann sehe ich das ja schon vorher. Ne?
Ja.
Und das könnte ich halt bei einem Skorpion, der mich gleich beißt, wahrscheinlich kann man das, wenn man Experte ist, auch irgendwie sehen, aber jetzt nicht so auf den ersten Blick.
So. Also ich finde, es gibt so Unterschied darin, ob du... Also ich bin jetzt kein Katzenmensch, deswegen weiß ich das bei Katzen nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei Katzen und Hunden sehr ähnlich ist. Hannah freakt ja gerade aus wegen der Motte.
Ich freak nicht aus, aber irgendwie ist es mir unangenehm.
Ja. Ja, ja. Ja, wir sind hier gerade übrigens im Raum, wo mein Kleiderschrank ist. Ich muss mir, glaube ich, Sorgen machen. Ja.
Oh oh.
Ja, auf jeden Fall, ich bin eher ein Hundemensch, aber bei einem Hund sieht man halt, wenn der auf einen zukommt, ob der sich gerade freut, ob du dem gerade scheißegal bist, wie der quasi gerade zu dir steht. Aber ich glaube, es gibt halt Tiere, und da zähle ich halt die meisten Reptilien dazu, bei denen du siehst, ob die gerade in irgendeinem Zustand sind, den du dich definieren kannst, oder ob die aggro sind. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich finde, man erkennt auch zum Beispiel bei einer Schlange, entweder die schlängelt rum und die ist gerade in welcher Laune auch immer sie ist, oder sie macht halt diese Ziehharmonika und du denkst dir, okay, ich gehe besser weg.
Oder die Klapperschlange, die klappert.
Ja, oh mein Gott, das ist auch so verrückt. Ich habe eben ein Video gesehen, ich zeig das dir gleich, okay, wenn wir fertig mit der Aufnahme sind. Das ist einfach so süß. Da ist halt auch diese Schlange, das ist wirklich diese einzige Schlangenart, die ich so geil finde, dass ich sagen würde, es ist nicht unmöglich, dass ich mir jemals so eine Schlange hole. Die sind richtig süß, die sind einfach, also damit ihr euch das jetzt mal kurz vorstellen könnt. Diese Schlange selber, die ich meine, die heißt Tofu, und das ist die Schlange von Taylor Nicole Dean, die ich am absolut süßesten finde. Und diese Schlange... wenn sie keinen Bock auf dich hat, guckt sie dich an und wackelt mit dem Schwanz, als ob sie eine Klapperschlange wäre, obwohl sie keine ist, weil sie es gerne Mimikry machen will quasi. Sie will es gerne so zeigen, als ob so wäre.
Die gute alte Imitation.
Ja, genau. Ja, willst du diese Anekdote eigentlich mal erzählen?
Mit der Mimikry?
Mit der Mimikry.
Kann ich machen, kann ich gerne machen. Es betrug sich vor einigen Jahren, als Laura und ich zusammen Abitur gemacht haben und wir kurz vor unseren mündlichen Abiturprüfungen noch beschlossen haben, auf ein Festival zu fahren und somit dann Zeit auf dem Festival damit verbringen mussten, uns auf unsere Prüfung vorzubereiten, wofür uns auch einige sehr merkwürdig angeschaut haben.
Zu Recht.
Zu Recht, die das mitbekommen haben, auf jeden Fall. Wir saßen dann da so zusammen und Laura hatte ihr mündliches Abi in Bio und dann flogen ständig Mimikris zu uns.
Also das waren Schwebfliegen.
Das sind Schwebfliegen. Ja, genau. Die, vielleicht kennt ihr die, die stehen so in der Luft wie Drohnen und sehen so ein bisschen aus wie Bienen. Aber diese Schwebfliegen imitieren die Bienen. Sie sind nicht gefährlich, sie stechen nicht, machen gar nichts. Oder halt eher Wespen als Bienen,
würde ich sagen. Ja, also die können halt nichts. Die sehen halt nur schwarz-weiß aus.
Genau. Und sie imitieren halt diese gefährlichere Gattung an Insekten, um halt, ja.
Ja, um halt sich von Feinden zu schützen.
Sich vor Feinden zu schützen. Genau. Genau. Und weil uns das halt so aufgefallen ist, dass diese Art da halt sehr vertreten war, war Lauras besondere Aufmerksamkeit nochmal darauf gelenkt. Und wie der Zufall es wollte, war das halt ein Thema, das in ihrer mündlichen Abiturprüfung vorkam.
Ja, und ich habe mit 1,3 bestanden, obwohl ich halt Bio gewählt habe, weil Naturwissenschaften überhaupt nicht mein Vieh sind. Und ich halt einfach nur das Einfachste an Naturwissenschaft mündlich, also am allerwenigsten wichtig, noch haben wollte. Also wir leben in Nordrhein-Westfalen, deswegen gibt's quasi das vierte Fach im Abitur mündlich. Und das ist halt, ja, mündlich, ne, wenn man quatschen kann, was ich kann, sonst hätte ich keinen Podcast, habe ich gedacht, okay, irgendwie Punkt. Kommst du da drüber. Und weißt du, was das Krasse ist?
Was?
Das habe ich, glaube ich, vor kurzem erst rausgefunden. Mimikry ist auch noch falsch.
Mimese?
Das heißt Mimese, genau. Weil
Mimikry, ich war mir nie sicher.
Ja,
es ist, also. Es gibt diese zwei. Was ist denn Mimikry nochmal?
Mimikry ist, wenn Tiere sich an ihre Umgebung anpassen und deswegen unsichtbar sind. Und Mimese ist, wenn Tiere aussehen wie ein gefährlicheres, anderes Tier mit ähnlichem Äußeren halt.
Hattest du es denn falsch gesagt?
Ich hatte es falsch gesagt, aber ich hatte, es war anscheinend in Ordnung und genug.
Hat er vielleicht überhört?
Ja, wahrscheinlich. Er hat mich auf jeden Fall nicht berichtigt.
Hm.
Ja, Grüße gehen raus an unseren Lehrer.
Dessen Namen wir jetzt nicht nennen.
Safe, nein. Naja. Ja, es war auf jeden Fall cool. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Rock am Ring, immer eine Empfehlung, wenn man Bock hat, sein mündliches Abi zu bestehen.
Ja. Also ich glaube, wir haben alle bestanden, oder? Ja.
Ja. Wir haben alle bestanden. Ja, cool. Wie findest du das denn, Hannah, wenn einer so ein exotisches Haustier trägt, wo wir jetzt mal bei unserer eigenen absolut irrelevanten Meinung sind?
Ich find's halt manchmal echt unnötig, muss ich ehrlich zu sagen.
Ja.
Ist jetzt ein Statement. Keine Ahnung. Wenn wir wieder bei solchen Sachen sind wie Großwildkatzen, was wir eher so zu Anfang besprochen haben, denke ich mir halt, ja, das wird halt andere Themen geben, die diesen Menschen, der sich dazu berufen fühlt, sich jetzt halt einen Tiger zu Hause zu halten.
Oh man.
Andere Themen, die diese Leute beschäftigen oder sowas, weil mir kannst du halt einfach nicht erzählen, dass irgendjemand so sagt, ich betreibe hier Artenschutz, deswegen ist es okay, einen Tiger oder einen Puma oder weiß ich nicht was im Haus zu halten. Es gibt professionelle Auffangzentren, die sich damit auseinandersetzen, was die Bedürfnisse der Tiere sind und sowas. Deswegen bin ich eher dagegen, weil es wirklich in den seltensten Fällen so ist, dass man den Tieren dann halt so gerecht werden kann, wie sie das bräuchten. Wenn es jetzt um sowas geht, wie zum Beispiel Fische und Reptilien, ist es gefühlsmäßig wieder mir irgendwie nicht so wichtig, was jetzt wahrscheinlich auch wieder mit dieser emotionalen Bindung und sowas zu tun hat.
Sein.
Obwohl wahrscheinlich auch kein Fisch so das glücklichste Dasein in einem Aquarium hat und kein Reptil das glücklichste in einem Terrarium.
Ja.
Auch wenn da noch so schöne Springbrunnen drin sind oder weiß ich nicht was.
Auch wie mit Vögeln, oder haben wir jetzt ganz drüber gesprochen.
Oder eine richtig, richtig geile Holzrinde.
Ja. Also eine richtig Premium-Holzrinde.
Ja, da kann auch gern mal noch ein bisschen Moos dran sein.
Ja, wirklich. Ah, ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, wenn man sich dadurch halt wirklich sagt, ich erfülle mir hier einen Traum und meine Lebensqualität und die meiner Familie oder weiß ich nicht was steigt dadurch so sehr und wir kümmern uns wirklich gut, wir geben unser Bestes und versuchen hier auch, soweit das irgendwie geht, halt Artenschutz zu betreiben, wo ich das halt bei Privathaushalten immer erstmal anzweifeln muss.
Ja.
Ist es irgendwo in Ordnung für mich persönlich, aber ich bin eher dagegen.
Ja, okay, verstehe.
Was würdest du sagen?
Ja, meine Meinung dazu ist irgendwie, ja, natürlich geteilt, was auch sonst. Denn irgendwie soll ja jeder machen, was er will, solange man das Leben von dem Tier halt nicht beeinträchtigt. Nur, wie ich halt gesagt habe, ich bin mir sicher, dass zumindest Hunde, wie gesagt, ich bin kein Katzenmensch, ich kenne mich nicht aus mit Katzen, ihre Besitzer lieben können. Ich bin mir sicher, dass Hasen, wenn man die hält und die zu einem hoppeln, sich irgendwie ankuscheln oder Ratten, die gerne auf dir rumlaufen und dich vollkacken, irgendwie damit ihre Liebe zeigen. Ich weiß aber nicht, ob so eine Schlange, weil sie an dir hochklettert, was sie an jedem Baum machen würde, oder eine Echse, die, sobald du sie in die Hand nimmst, lieber weglaufen will, das gerade alles so toll findet, oder ob sie dich halt einfach nur akzeptiert. Ich verstehe aber irgendwie jeden, der sagt, ich finde das krass interessant und möchte wissen, wie so ein Tier lebt, was super fernab von meinem eigenen Leben ist oder super fernab von einem, ich sag mal, gewöhnlichen und hier halt viel öfter gesehenen Hundeleben ist. Also ich kann es verstehen. Ich finde, niemand hat so ein Loch in seinem Leben, dass er sich eine Wildkatze halten muss. Zitat Hannah. Vollkommen richtig, richtig gute Aussage. Kann ich so unterschreiben. Wir distanzieren uns voll von Leuten, die sowas aus Profit machen. Würde ich jetzt mal für uns beide sprechen. Und es, denen es halt null ums Tierwohl geht. Ja, das zu meiner Meinung. Ja, hast du noch letzte Worte?
Nee.
Ja, alles
klar. Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ja, wenn alles gesagt ist, dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche weitersehen beim Was geht Podcast. Folgt uns auf Instagram, was_geht_podcast. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns da gerne schreiben. Anregungen, Feedback, immer gern gesehen. Bitte beleidigt uns nicht. Wir sind nur Menschen und das ist das erste Mal, dass wir an einem Mikro sprechen.
Und wir haben auch Gefühle und sind sensibel.
Ja, wir sind voll sensibel. Ja, vielleicht wird das noch irgendwann klar, wenn wir unsere tiefsten Träume deuten und das hier vorlesen. Ja, und ich würde mit unserer letzten Rubrik abschließen, und zwar, wo brennt's gerade? Hannah und ich haben uns überlegt, wir möchten ein bisschen aufmerksam machen auf Sachen, die vielleicht nicht so in den Medien sind. Und deswegen habe ich mir einen Großbrand rausgesucht. Es wird, soweit es uns möglich ist, immer um Brände gehen. Und zwar geht's heute um Russland. Ja, ich dachte, wenn wir so ein Thema uns aussuchen, dann wird's immer um Afrika oder um Australien oder um irgendein heißes Land gehen, aber es geht tatsächlich um Sibirien. Und zwar gibt's krasse Waldbrände in Sibirien aktuell, das gab's auch letztes Jahr schon. Ich fand's krass schockierend, dass ich davon noch nie was gehört habe.
Ja,
aber aktuell ist in Sibirien eine Fläche verbrannt, die doppelt so groß ist wie Bayern, und aktuell brennt eine Fläche, die so groß ist wie Belgien. Und das ist krass, also in Russland sind die finanziellen Mittel leider so schlecht, dass teilweise keine Löscharbeiten mehr gemacht werden an Stellen, wo halt nicht so viel Bevölkerung ist. Das ist halt auch der Vorteil für die Menschen daran, denn Russland ist in weiten Teilen sehr, sehr ja weitreichend besiedelt, also da ist halt nicht viel Besiedlung auf einem Fleck. Die Leute wohnen sehr nah auseinander, sehr weit auseinander.
Es gibt auch große Waldflächen auf jeden Fall.
Ja, genau. Und die brennen leider. Letztes Jahr gab es das auch schon. Die Löscharbeiten sind leider sehr teuer. Deswegen wird es oft nicht mehr gemacht. Und in Teilen, die quasi arktisch sind, in Russland gibt es ja sehr kalte Gebiete, ist es leider viel zu heiß. Und das ist ein Ursprung des Klimawandels. An alle Verschwörungstheoretiker: der Klimawandel ist real. Und leider müssen wir das aktuell in Russland auch erfahren. Deswegen beißt euch auf die Zunge, wenn ihr nächstes Mal so einen Scheiß redet. Und das war's mit unserer Rubrik, wo brennt's gerade?
Ja.
Damit wären wir tatsächlich durch. Und Hannah, wie fandst du das erste Mal?
Ich fand's sehr schön. An dieser Stelle nochmal Privet an unsere russischen Zuhörer.
Oh mein Gott.
Oh man. Mir hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja.
Ich freue mich auf andere Themen, die wir auch noch dazu besprechen werden. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir jetzt so ein neutraleres Thema, wenn man das so sagen kann, für den Anfang wählen. Dass wir nicht direkt irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeine politische Richtung oder irgendwas einsortierbar sind, weil wir das ja so ein bisschen jetzt offen halten möchten, welche Themen als nächstes kommen werden, über die wir reden möchten. Und ich fand, das ist uns ganz gut gelungen.
Ja, safe.
Und Ich freue mich auf jeden Fall schon, das nächste Mal mit dir zu quatschen. Ich meine, wir reden ja auch so gerne mal über gewisse Themen einfach mal
stundenlang.
Jetzt machen wir das hier auf Band.
Zu Geld. Nein.
Ja, und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, Laura. War ja, schön, mit dir zu quatschen.
Ich kann es zurückgeben. Hanna, danke, dass du das mit mir machst. Der Was geht Podcast kommt ab jetzt jede Woche online. Die ersten Folgen, wie ihr sehen werdet, morgen und übermorgen direkt hinterher. Also am 1., 2. und 3. September sind wir für euch am Start. Und ab dann jeden Dienstag. Ja, abonniert uns gerne, wo ihr uns hört, je nachdem wo. Ich glaube, wir gehen auf ziemlich vielen Plattformen online, hoffentlich. Ja, und deswegen letzte Worte.
Nö.
Dann ciao.